Hallo Frau Firuse, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
Hallo Länder, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wirke Länder, meine Damen da. Mein Schka
Okay, Mama. Melinda mal im Jagd Podcast aufnehmen, Bukunem.
Uchieliger Podcast.
Hallo Uchti!
Wow, Bella, ist der Charles, hat auch die Puchti da, Ramina, wenn er von Schka.
Hey Uchti, du chillst. Ich warte schon seit 10 Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammam Talk. Ich bin Linda und normalerweise würde hier Sarahs Part einsetzen, aber leider, leider werde ich heute die Folge alleine aufnehmen müssen. Aber keine Panik, Sarah ist nicht von der Welt, aus der Welt. Hat sich nichts geändert, ich bin nicht gut in deutschen Sprichwörtern. Sarah ist gerade mitten in den Endspurtphasen von ihrer Masterarbeit und hat auch noch parallel einen neuen Job angefangen, was ziemlich geil ist. Aber es bedeutet natürlich, dass sie sehr, sehr, sehr viel um die Ohren hat. Daher müsst ihr euch erst mit mir alleine genügen. Aber inshallah, sobald der ganze Stress rum ist, wird sie mich wieder unterstützen. Aber da natürlich eine Folge alleine nicht so spannend ist, habe ich mir trotzdem Unterstützung geholt. Einfach auch nicht so schön alleine. Und zwar sitze ich hier virtuell mit Talha Kaschkensoy. Salam, Talha, wie geht's dir?
Hallo, mir geht's ganz gut. Ich hoffe, dir auch.
Ja, ich bin ein bisschen müde, aber das ist, glaube ich, so ein Dauerding bei dem Wetter im Winter. Vor allem Berliner Winter ist eh immer ekelhaft. Dann ist man
Ja, das
eigentlich
sagst
hier
du jemand, der zwei kleine Kinder hat
nicht.
und immer um 6 Uhr wach sein muss, weil die dann wach sind.
Ja,
Ja.
das erspart.
Also
Ich glaube, der Schlaf
ich bin nicht dauermüde, aber ich könnte immer schlafen.
Ja, Filio, das geht mir auch so. Das ist echt, aber. Ist ja auch ganz schön, von kleinen zwei süßen Kindern geweckt zu werden. Dann hat man wenigstens einen Grund aufzustehen. Aber,
Das stimmt.
Herr Talha, ich freue mich voll, dass du da bist in der heutigen Folge. Für die, die Talha Taschkensoy nicht kennen. Talha, du bist 32, seit 8 Jahren glücklich verheiratet und, wie wir ja schon gehört haben, hast zwei Kids. Bist zudem studierter islamischer Theologe, systemischer Berater, Pädagoge und Hypnose-Coach, was ich ja auch super spannend finde. Hypnose-Coach, da können wir uns auch mal rein drüber unterhalten. Bist vor allem im Bereich der bildungspolitischen Aufklärungsarbeit tätig, was du parallel auch auf deinem Instagram-Account regelmäßig tust, was ich auch sehr spannend finde, zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Grundlagenwissen zum Islam, muslimischer Geschichte in und aus Afrika, Islam und Gender, Nachhaltigkeit im Islam, Umweltschutz aus muslimischer Perspektive, Tierethik im Islam, muslimisch und vegan. Und genau darum geht es heute in der aktuellen Folge, Hammam Talk, Tierethik im Islam, muslimisch und vegan. Habe ich irgendwas vergessen, Talha?
Also ein Schwerpunkt ist noch Judentum und Islam, eine theologische Beziehungsgeschichte, was ich ab und zu anbiete. Aber ansonsten hast du alles genannt. Ja.
Ah, perfekt, super, super spannend, auf jeden Fall sehr viel. Ist doch echt mal fleißig produzieren auf Instagram. Zum Thema Tierethik im Islam, muslimisch und vegan. Lass uns doch direkt mit dem Titel anfangen, Talha. Muslimisch und vegan. Das passt doch gar nicht zusammen, oder doch?
Das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt werde, seitdem ich dazu schreibe, ob das überhaupt geht. Die meisten fragen das aus einer sehr ja, sensiblen Situation oder Ausgangslage heraus, weil oft die Vorstellung herrscht, dass muslimisch sein und vegan leben deswegen nicht ginge, weil wir Fleisch oder allgemein tierische Produkte essen müssten oder mindestens sollten. Und da das nicht der Fall ist, also wir sind nicht dazu aufgerufen worden, grundsätzlich tierische Produkte zu konsumieren, sie sind einfach nur erlaubt, mehr nicht. Deswegen geht auf jeden Fall muslimisch und vegan, muslimisch und vegetarisch, all das geht und das widerspricht keiner islamischen Grundlage oder Haltung.
Ich finde das ja auch so spannend, weil warum ich ja auch so richtig Lust hatte auf diese Folge war, weil ich gerade eben diese Kombination Veganismus, Islam und Tierethik so interessant finde, weil das natürlich auch in unserer muslimischen Community noch ein, ja, ein sehr, ja, ich sag mal, neues Thema ist oder ein Thema, das noch sehr wenig behandelt wird, aber ich gleichzeitig schon das Gefühl habe, dass sich innerhalb unserer Community ein gewisser Bewusstseinswandel entwickelt und sich in den Köpfen der Menschen auch was verändert. Aber es ist noch, ja, ich zum Beispiel kenne tatsächlich fast keinen muslimische Person, die vegan unterwegs ist. Du bist tatsächlich der erste muslimische Mann, den ich kenne. Und er war von Gedankensalat, das war so der erste Berührungspunkt, den ich damit hatte. Und fand das dann so spannend und beobachte das auf Instagram immer mehr, dass da so ein neuer Trend sich entwickelt. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach wenig Leute kennengelernt. Wie beobachtest du das denn?
Also ich kenne selber sehr wenige, vor allem kenne ich keine Männer. Es ist ja grundsätzlich in der veganen Szene so, sagen wir mal, die unterwegs sind, auch bekannt sind, ist das so ein 80-20-Prozent-Gefälle. Also allein da ist schon die Minderheit männlich und ich denke, in der muslimischen Community ist das nochmal, würde das nochmal krasser ausfallen, würde es da so eine Statistik geben. Das hat natürlich sehr viele Hintergründe oder Möglichkeiten, da können wir jetzt ganz viel reininterpretieren, was Männlichkeit und so angeht, das spielt bestimmt auch eine Rolle. Ja, der Konsum von Fleisch und Steak und sowas, ja, das
und Salat, aber,
ja, genau. Das wirkt ja, die eine Seite wirkt ja immer so männlich und die andere so weiblich, ist natürlich völlig absurd. Also du merkst allein bei dem Thema ist schon, könnten wir über Sexismus reden, patriarchale Strukturen reden, wir könnten über ganz, ganz vieles reden, was da, wir können auch, wenn wir über vegane Bewegungen reden, können wir auch ganz viel über Rassismus reden oder antimuslimischen Rassismus oder über nicht vorhandene Diversität und keine Intersektionalität und. Also gibt es ganz viele Themenebenen, die wir ansprechen könnten, wenn wir wollten.
Ja, das wäre auf jeden Fall vielleicht zu überlegen, mal so eine Podcast-Reihe Mom Talk / vegan / Teilhabe anzufangen. Wäre auch interessant. Aber wie kam das denn bei dir? Also wie hat sich das denn bei dir entwickelt, dass du dich bewusst für einen veganen Lebensstil entwickelt hast? Wie kam das denn bei dir, Talha, dass du dich bewusst für einen veganen Lebensstil entschieden hast?
Das hat eigentlich mit der Geburt unseres ersten Sohnes begonnen. Also wir sind jetzt seit, hast du ja gesagt, über 8 Jahren verheiratet. Und als wir jetzt bald sogar 9 Jahre in einem Monat, in 3 Wochen, und wir haben uns eigentlich, wenn du uns damals gefragt hättest, haben wir uns schon bewusst und ausgewogen ernährt. Und mit der Geburt unseres Sohnes war nochmal so, ja, gerade für meine Frau als Mama und dann Milch und dann Stillen, so, ja, ich will natürlich, dass unser Kind das Beste bekommt, also muss ich auch das Beste in mich reinnehmen, sozusagen, verzehren. Und immer biologischer, ökologischer, regionaler, was den Konsum anging. Und waren schon immer so. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin semi-vegetarisch aufgewachsen, weil als Muslim oder Muslima, ich meine, wächst eh so auf in der Schule, auf Klassenfahrten oder unterwegs, bei Freunden, Freundinnen zu Hause, war es eh immer vegetarisch, weil immer nie sicher sein konnte, ob das Fleisch halal ist oder nicht. Worum ich jetzt anders denke als damals, aber so war das ja. Und irgendwann haben wir uns auch Dokus angeguckt und es gibt ja ein paar Dokus, die da sehr ja, überwältigend sind, sehr aufschlussreich sind und dir bestimmte Sachen noch klarer machen. Und dann habe ich mich gefragt, wie ich...
Welche Doku hast du dir, was war für dich so der Gamechanger, welche Doku, wo du dachtest, wow, okay, krass, ich muss da mal wirklich drüber nachdenken?
Ich glaube, die Doku heißt sogar Gamechanger, oder?
Gamechanger?
Also, ich glaube, die allererste Doku... Die allererste Doku, die wir gesehen haben, war Cowspiracy. Ich glaube, ich war der ältesten, was das angeht. Und ich habe jetzt so eine ganze Liste von Dokus. Es gibt so 11 Dokus. Tatsächlich ist eine auch The Game Changers. Die ist relativ neu. Und was mich dann auch... also ich dachte ja, okay, vegetarisch ist ja schon ein Riesenschritt. Wir ernähren uns vegetarisch. Und dann beschäftigst du dich mit Milchprodukten, merkst du, vegetarisch ist nur so ein Katzensprung. Also von alles essen, auf vegetarisch umzuspringen, ist eine schöne Absicht, aber im Endeffekt bewirkt das leider nicht so viel, wie jemand, der vegetarisch lebt, es sich erhoffen würde. Denn um da mal sich aufklären zu lassen, würde ich die Doku Das System Milch empfehlen. Was alles passiert, weil wir Milchprodukte konsumieren wollen, was mit Milchkühen gemacht wird, weil eine Milchkuh an sich ist genauso künstlich wie eine Kaffeemaschine. Diese Form von Tier würde es nicht geben, wenn wir nicht dieses Bedürfnis hätten, irgendwie mehrfach am Tag Milchprodukte zu konsumieren. Und das weltweit.
Hm. Ah, das ist auch
nicht. Und dann halt mit der Zeit habe ich mich dann halt mit der islamischen Perspektive beschäftigt. geguckt, ob es da was gibt. Ich meine, ich beschäftige mich mit diesen ganzen Themen ja so, was Islam angeht, seit so 10, 15 Jahren. Aber es ist jedes Mal interessant, wenn du dich mit einem Thema intensiver beschäftigst und dann recherchierst, entdeckst du ganz andere Sachen, die dir so nie begegnet wären. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Wert Gott den Tieren im Koran beimisst. Und erstmal Marufi, die sagt dir vielleicht was, die ist ja die erste deutschsprachige Muslimin, die ihre Promotion über das Thema geschrieben hat, über Tierethik im Islam.
Ah, okay, nee, tatsächlich kenne ich sie nicht, aber sehr gerne mal in den Shownotes verlinken. Das finde ich auf jeden Fall super spannend, was zu lesen.
Ja, ich kann dir das gerne schicken, den Titel ihres Buches Ethik des Mitseins, Grundlinien einer islamisch-theologischen Tierethik. Sie wohnt ja auch in Darmstadt in der Nähe hier und das ist also ein grandioses Werk, ein guter Einstieg in die Thematik, um einfach zu merken, wie wichtig das ist und wie darüber gesprochen wurde. Natürlich heißt es nicht, dass irgendwie weder der Koran noch die Prophetenpraxis irgendwie auf vegane Ernährung hinweisen würde. Das ist immer so ein falsches Verständnis. Das habe ich auch nirgendwo behauptet, aber es ist immer wieder so gefragt, ob ich dieser Meinung wäre. Natürlich nicht, sondern allein Tatsache, wie Allah im Koran den Tieren diesen Wert beimisst, wie der Prophet Frieser mit ihm sie behandelt hat und wir uns das dann heute mit der Massentierhaltung vergleichen, ist einfach, das sind Welten. Zumal ja auch Massentierhaltung ein relativ neues Phänomen ist. Ja, und da können wir auch nicht erwarten, dass irgendein Gelehrter im 10. Jahrhundert was dazu geschrieben haben könnte, weil ihr Verhältnis zu Tieren ein ganz anderer war.
Ja, vor allem die Rolle des Tieres als Lebewesen. Ich meine, das Tier oder Lebewesen werden ja an einigen Stellen ja im Koran auch erwähnt. Ich meine, allein schon die Kuh und wird ja, glaube ich, über 20 Mal oder 20 Mal im Koran erwähnt. Und wird ja auch eine gewisse Individualität zugemessen. Und was ich also interessant finde, ist, ich frage mich dann immer, würde man heute theoretisch, wenn wir über 1500 Jahre zurückgehen würden, dieser Fleischkonsum und diese Massentierhaltung befürwortet werden, weil ja den Lebewesen ja auch eben in diese Individualität und das Tierwohl zugesprochen wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Massentierhaltung heute befürworten würde. Wie siehst du das? Die Tiere leiden ja letztendlich. Das Tier wird ja, leidet ja letztendlich unter dieser Massentierhaltung.
Ja, also das würde definitiv nicht befürwortet werden. Wir müssen auch eins unterscheiden, also wenn du jetzt nach der sozusagen veganen Tierethik guckst, ist auch das, was wir als islamische Ethik bezeichnen, nicht konsequent genug. Aber genau da müssen wir halt auch eine Grenze ziehen, wenn wir sagen, dass wir muslimisch sind. Weil das werde ich auch oft gefragt, wie ich dann das mit den Geboten und Verboten sehe. Also keine Form der Ernährung wird jemals ein Gebot aufheben können, dass tierische Produkte zu konsumieren grundsätzlich erlaubt ist. Ja, das wird sich nicht ändern, ja. Aber es gibt halt Bedingungen dafür, dass bestimmte Sachen erlaubt werden. Und wenn du mich fragst, werden sie größtenteils gar nicht mehr so erfüllt, dass diese Bedingungen da sind. Es gibt wenige Bewegungen, die versuchen, da entgegenzuwirken. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Dörfern aus unseren Herkunftsländern. Das ist sowieso, also den Menschen zu sagen, sie müssen vegan werden, wäre total absurd, weil es geht erstmal um die ganzen Industrieländer, die die Massentierhaltung überhaupt in Gang setzen. Es geht einfach darum, dass wir in unserer Komfortzone ein bisschen überlegen sollten, was wir einen Teil dafür tun können, dass die Tierwelt, ist, dass es denen besser geht und dadurch auch der ganzen Umwelt und so weiter und so fort. Also sich vegan ernähren heißt, kann viel bewirken. Ja.
Ja, vor allem ist ja auch, sich vegan zu ernähren und der ganze Lifestyle damit einhergeht oder sich auch Gedanken machen zu können über Klimaschutz und Nachhaltigkeit, ist ja auch einfach ein gewisses Privileg, das wir haben können oder haben. Und wie du sagst, in anderen Ländern und andere Menschen, die haben vielleicht gar nicht die Möglichkeit, weil sie einfach erstmal um überhaupt Existenzminimum bangen müssen. Also ich sehe das auch immer mit Diskussionen, ja, aber hier in Deutschland ist es doch auch nicht so schwer, sich vegan zu ernähren. Aber meine, du kennst das ja selber, so vegane Ersatzprodukte, wobei ich sage, man muss nicht zwingend vegane Ersatzprodukte kaufen. Man kann auch sehr viel vegan kochen. Weil es ist ja auch alles letztendlich auch nicht immer gesund, weil es extrem verarbeitet ist. Aber wenn du natürlich einkaufen gehst, ich glaube, jemand, der damit anfangen möchte, der vielleicht noch, ich glaube, so als Einstieg ist das ganz gut, wenn man einfach noch ein bisschen trotzdem irgendwie diesen Wurstgeschmack haben möchte oder Käse, man sagt, okay, ich fange dann erstmal mit Ersatzprodukten an, um mich da ranzutasten, das ist natürlich extrem teuer. Also wenn ich mir überlege, so ein veganer Käse für 3-4 Euro, eine vegane Wurst, im Vergleich zu der Wurst, die für 1 Euro dann verkauft wird. Was natürlich dann auch weiß, was dann da eigentlich alles drin sein muss, wenn es so billig ist, ist für viele Menschen einfach gar nicht finanzierbar, wenn man erstmal auf den Sattel aufspringen möchte. Und ich finde es natürlich ein Luxus, sich über solche Gedanken machen zu können. Solche Themen Gedanken machen zu können, weil man vielleicht einfach andere Sorgen nicht hat und deswegen auch vielleicht so eine gewisse, das Gefühl, so eine Art westliche Arroganz mit einhergeht, dass wir dann auf andere Länder gucken, die vielleicht dann extrem hohen Fleischkonsum haben oder es halt einfach nicht anders kennen, weil es einfach andere, weil andere Themen einfach im Vordergrund stehen. Aber das ist auch nochmal so eine andere Thematik über Veganismus und Folks sein und Privilegien, mit dem man, glaube ich, auch nochmal
gucken absolut könnte. Also ich finde das auch, also es muss kein Privileg sein oder Luxus sein, wenn du einfach Ernährung auf vollwertige pflanzliche Kost, wenn du es so benennst. Weil am Anfang haben wir auch gedacht, so geil, voll viele Ersatzprodukte, Döner, Hähnchen und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt. Also wir haben auch so angefangen, wie wir dann letztendlich auf vegan umgestiegen sind, war meine Frau hat bei einem Einkauf gesagt, guck mal, weißt du was? Ich kaufe jetzt vegan ein. So, fertig, aus. Wir testen das mal. Das war ein Experiment für uns. Sind wir einkaufen gegangen, haben wahrscheinlich noch nie so lange in einem so einen Supermarkt verbracht, wie weil wir halt noch nie so viel gucken mussten, was jetzt vegan ist. Aber da hast du auch sofort gemerkt, dass es richtig coole Produkte gibt. Ich sehe so Chicken Nuggets vegan, Fischstäbchen vegan, alles. Ja. Finde ich auch alles gut. Ich finde gut, dass es sowas gibt. Ich finde es nicht falsch. Ja. Aber wie du gesagt hast, bei Fertigprodukten musst du halt vorsichtig sein. Meine Frau ist eher so Anti-Fertigprodukte grundsätzlich schon gewesen. Weil ich habe am Anfang gefragt, wie haben sich Menschen vor 20 Jahren vegan ernährt? Ja, ganz normal. Sie haben einfach Gemüse und Früchte konsumiert. Hm. Genau das machen wir auch. Ja? Ja. Es ist ja, also wir sind jetzt eine türkischstämmige Familie und die türkische Küche, wie jede Küche, aber vor allem die türkische Küche, wenn du Fleisch weglässt und statt Butter Margarine oder vegane Butter oder Öl nimmst, ist es veganisiert. Ja. So die berühmten Gerichte mit Reis und Bohnen und Hülsenfrüchten oder weiß nicht so, Kichererbsen, all das.
Hummus oder alles, die ganzen Antipasti alleine schon, was ja alles vegan ist. Das ist aber bei mir im arabischen Raum, ich bin ja syrisch sozialisiert, auch nicht anders, aber es ist, ich sage jedes Mal zu meiner Mutter, Mama, es ist super einfach eigentlich, du musst einfach das Fleisch weglassen. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe bis heute, auch ich mit meinem Bruder zu Hause bin und bei meiner Familie, immer wieder die gleichen Diskussion oder man wird immer so ein bisschen auf den Arm genommen, so, ja komm, was willst du mit deinem Vegan, und das ist doch auch ein typisches Argument, das ist doch voll ungesund, weil Fleisch ist ja gesund, du brauchst das Fleisch, um gesund zu sein. Und ich habe mittlerweile gemerkt, dass es einfach, gerade so zwischen den Generationen, einfach irgendwie schwierig ist, da das zu erklären, oder man kann natürlich sie nicht zwingen, aber es ist jedes Mal immer so ein Kampf und ich muss mich erklären und dann sagst du, hey, komm, mach doch eine Ausnahme. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder wie du für dich, oder was für dich so ein Argument ist, wo du sagst, okay, damit kriege ich sie irgendwie immer und dann lassen sie mich auch in Ruhe.
Also am Anfang haben wir uns ganz klar mit meiner Frau entschieden, dass wir da erstmal so Kompromisse eingehen. Also ich lebe hier mit meinen Schwiegereltern in der gleichen Stadt. Und wir sind halt wöchentlich bei meiner Schwiegereltern und das ist so ein Ritual, dass dann sonntags halt gibt es das leckere Essen von Oma, ja. Also für meine Kinder fahren wir zu Oma und dann wird da lecker gegessen. Als wir das gesagt haben, war sie beleidigt, so richtig eingeschnappt. Als hätte ich irgendwie, als hätten wir gesagt, wir ziehen jetzt nach Ghana oder so, komplett weit weg so. Und dann haben wir erklärt, was wir machen. Das Lustige war, an dem Tag gab es Bulgur-Reis oder Reis mit Bohnen. Also es gab ein veganes Gericht. Das ist ihr einfach nicht bewusst. Vielleicht hat sie Butter benutzt oder nicht, aber wahrscheinlich eher Öl. Sie benutzt sehr viele Öle. Also das war für sie so, okay, jetzt muss alles komplett verändert werden. So komplett Veränderungen müssen einhergehen. Das war ihr nicht so klar, dass das so einfach ist. Dass das jetzt nicht komplett eine Veränderung bedeutet, wie sie das vielleicht erwartet hätte. Und mit der Zeit, einmal hat sie gesagt, guck mal, mein Sohn, ich mache jetzt Lahmacun, ganz viel Gemüse, ja, mehr Gemüse als sonst. Ich habe immer so gesagt, so, guck mal, du weißt jetzt warum, für mich ist die Zeit der Kompromisse vorbei und ich esse nur noch vegan oder gar nicht. Und ich bin auch nicht beleidigt, wenn es nichts für mich gibt. Also ich erwarte das auch nicht. Dann war ich letzten Sommerferien, meine Mutter lebt in Antalya, in der Türkei. Und da hat die auch uns gefragt, so, ja, mein Sohn, machst du hier, hörst du auf damit, wenn du da bist? So. Ich dachte, Mama, nein. Wenn es nichts Veganes gibt, ist nicht schlimm. Ich finde schon was. Und ansonsten esse ich Salat. Das ist gar kein Problem. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, der meint es ernst. Und dann ist sie irgendwie in Antalya in so einen mega super öko-türkischen Hippie-Laden gegangen, hat veganen Frischkäse gefunden, der einfach auch grottenschlecht geschmeckt hat, ja.
Nein.
Ich habe ihr dann gesagt, guck mal, Mama, den Tisch, den du gerade gedeckt hast, der ist 90% vegan. Veganer als in Deutschland, weißt du, dumm. Entweder aus dem eigenen Garten oder aus den Wochenmärkten, wo die Menschen aus dem Dorf ihre Sachen bringen. Ja, so richtig frisches Gemüse, frisches Obst. Und meine Mutter auch hat dann gecheckt, ach so, der ist jetzt einfach nur gemüsebasiert und früchtebasiert. So. Und also dieser Gedanke ist, wenn das Klick macht bei den Leuten, dann finden sie es auch gar nicht mehr so einschränkend. Vor allem, guck mal, du syrisch, ich türkisch oder marokkanisch oder andere Geschwister, weiß ich, senegalesisch oder egal wo auch immer sie herkommen, unsere Küchen sind mega vegan-konform. Vor allem die afghanische zum Beispiel, ja. Die ist, glaube ich, eine der vegan-freundlichsten Küchen sowieso. Und dann musst du den Menschen einfach irgendwie nur weiß machen, dass du das gerne vom Fleisch getrennt haben möchtest und keine Käseprodukte oder so. Und das, je öfter ich darüber rede, und ich muss sagen, vielleicht im Vergleich zu dir oder anderen, die jetzt zuhören oder das sich anhören werden, ich habe einen Luxus. Und zwar bin ich inzwischen bekannt damit. Ich muss nirgendwo mehr sagen, dass ich vegan bin. Und für mich ist auch so, zum Beispiel, wenn wir einen Kumpel jetzt morgen besuchen gehen, der weiter weggezogen ist und so seine Wohnung einweiht, seinen neuen Job. Und der hat einfach ganz freundlich gefragt, so, Bruder, ist das so, dass du auf Reisen irgendwie deine Aufnahmen machst? Hab ich gesagt, nein, aber du musst dich nicht an mir richten, wenn du was kochst, bestelle ich einfach was. Also nee, das ist für ihn gar kein Problem, dann kocht er direkt vegan, macht er zum ersten Mal. Also so, niemand ist dann irgendwie so inzwischen eingeschnappt oder macht darüber lustig oder sonst was. Klar, ich kriege mal wieder solche lustigen Memes, wo dann Veganer und Veganerinnen so auf den Arm genommen werden, aber es ist jetzt nicht so, dass die Menschen meine Beweggründe irgendwie nicht verstehen würden, sondern die meisten respektieren das und finden das eigentlich auch sehr stark.
Ja, ich glaube, das ist bei mir mittlerweile auch so. Man muss so, manchmal hat man eben so, gerade wenn irgendwie Ramadan ist oder irgendwelche Festlichkeiten, dass man dann halt immer wieder sagt, hey, komm, mach doch eine Ausnahme. Und ich so, nee, warum? Also, dass man dann noch ein bisschen diskutieren muss. Aber was ich immer wieder beobachte, ist, was ich ganz lustig finde, wenn es dann mal irgendwie was Veganes gab, was richtig gut war, dann mein Bruder oder meine Mama, wow, das schmeckt ja richtig gut. Ich hätte ja nie gedacht, dass veganes Essen so gut sein kann, wenn man dann irgendwann eine vegane Lasagne macht oder so. Oder man schmeckt ja einen Unterschied ja auch nicht raus. Also du machst jetzt vielleicht irgendwie aus so Kichererbsenwasser eine Sahne. Das schmeckt natürlich anders, als wenn du nur so eine Sahne aus Milch hast. Aber eine vegane Lasagne oder alles andere. Es gibt ja so viel, wie du sagst, was man vegan machen kann, was einfach so gut schmeckt. Und dann finde ich es immer witzig, weil man, glaube ich, immer das Klischee im Kopf hat, dass veganes Essen nur aus Salat besteht.
Ja.
Glaube ich, ist es auch, wie du sagst, mit diesem Thema Männlichkeit, gerade von muslimischen Männern oder Männern generell höre ich das immer wieder. Ja, aber für die Muskeln und für den Sport, dann brauche ich mein Fleisch. Und ja, okay, dann esst du dein Fleisch, ich esse halt keins. Aber dann habe ich mich damit auch abgefunden, dass ich mir denke, ich lasse euch ja auch essen, also lasst mich halt auch in Ruhe. Aber ich finde, was ich auch immer beobachte, was oft auch als Argument dann kommt, ist, ja, aber es ist doch Halal. Und wenn Halal-Fleisch ist, ja in Ordnung. Und das ist ja auch immer so ein Problem mit Halal. Natürlich ist es vielleicht besser als eben kein Halal-Fleisch, aber das wird oftmals von Menschen dann argumentiert, dass es ja dann in Ordnung wäre und deswegen ist es doch auch nicht so schlimm. Wie siehst du das mit dem Thema Halal und vegan oder Fleischkonsum generell?
Also im Koran kommt ja Halal 6-mal vor und 4-mal in Begleitung mit Tayyib, mit dem Wort Tayyib, das heißt gut auf Deutsch, einfach übersetzt. Und es ist schon spannend, warum Allah das nicht alleine stehen lässt, weil, also Halal ist ja erstmal ein rechtlicher Begriff und heißt ja auf Deutsch erlaubt. Also wir sagen auch immer, fragen doch immer, ob es etwas Halal oder Haram ist. Ist im Grunde genommen ein rechtlicher Begriff. Also entweder ist es eindeutig erlaubt oder eindeutig nicht erlaubt. Und da gibt es natürlich Zwischenstufen, gibt es ja auch nochmal. Aber bleiben wir bei den zwei Kategorien. Dann bedeutet Halal im Kontext Fleischkonsum, das Tier wurde im Namen Gottes geschächtet. Und Schächtung heißt ja einfach übersetzt rituelle Schlachtung. Und dann Kopf ab sozusagen, ja. Soll ich das so sagen? Kannst du gerne.
Ja, natürlich.
Also auf jeden Fall im Namen Gottes und dann wird das Tier geschlachtet sozusagen. Das heißt aber nicht, also ich weiß ja noch gar nicht, was die Vergangenheit von diesem Tier war. Ja. Also weil viele auch das romantische Bild oder so eine romantische Vorstellung von wenn es halal ist, mashallah, die Kuh war auf der Weide, war glücklich, mit Schafen und Hühnern zusammen so eine Umma gebildet und kurz bevor sie sterben sollten, hat man sie umgebracht. Zack, und das essen wir. Ja, dem ist halt überhaupt nicht so. Ist einfach rein utopisch. Auch unser Fleisch, was wir als halal bezeichnen, kommt aus der Massentierhaltung. Es gibt ja keine muslimischen Schlachthöfe. Es gibt einfach nur Schlachthöfe und muslimische Metzger. Ja. Oder jemand, der muslimisch ist und dann dahin geht und dann sagt, hier, für uns muss das halal sein, da muss jemand sein, der muslimischen Glauben hat. Alles klar, dann mach das hier. Also du machst Absprachen. Das ist 98% der Tierhaltung ist eine Massentierhaltung. Und da macht halal keinen Stopp. Das ist ja das Traurige. Dass du weißt, oder eigentlich dir erhoffst, oder das Verständnis davon hast, okay, wenn wir sagen halal, dann müssen irgendwie noch 5 andere Punkte beachtet worden sein, damit das Tier auf jeden Fall ein würdigeres Leben gehabt hat. Und wieder nochmal der Unterschied, auch falls Menschen zuhören, die halt vegan sind und nicht muslimisch und vielleicht das mit der Tierethik im Islam für sie neu ist, für uns ist es einfach erlaubt, weil Gott erschaffen hat, hat alles erschaffen und er bietet den Rahmen an, innerhalb dieses Rahmens dürfen wir leben. Und innerhalb dieses Rahmens ist Nutztierhaltung ein erlaubter Aspekt. Aber wenn du mich fragst heute, ist der Aspekt völlig überholt, also die Massentierhaltung nicht, dass das erlaubt ist, weil halt die Tiere nicht mehr ihren Lebensraum leben können. Sie haben in Anführungsstrichen keine artgerechte Lebensumstände mehr. Selbst Bio bedeutet ja nicht immer, dass das Tier irgendwie, dass es dem Tier besser geht. Und weswegen ich einfach plädieren würde, deswegen trage ich das Thema ja auch auf die Freitagskanzel, ja. Ich rede darüber in Freitagspredigten vor einem Publikum von meistens 90% Männern, dass wir unser Konsum überdenken müssen. Weil die Bedingungen, wie zum Beispiel, also ich sage dir mal die Bedingungen zum Halal. Es gibt Bedingungen, dass das Tier gesund sein muss. Ich könnte jetzt schon aufhören, die nächsten Bedingungen aufzuzählen, weil hier wird das schon problematisch. Die nächste Bedingung ist, das Tier darf keine Behinderung haben. Das darf nicht krank sein. Und Hörner und Schwänze dürfen nicht abgemacht werden, abgesägt oder geschnitten werden. Und das wird ja bei den meisten Tieren einfach bei völligem Bewusstsein ohne Betäubung gemacht. Also bei Kühen zum Beispiel. Und weißt du warum? Das ist ja das Perverse. Die Hörner werden abgesägt, weil die ja in der Massentierhaltung keinen Platz haben und sich gegenseitig verletzen. Aufgrund des Stresses.
Ja, das ist einfach...
Ja. Oder Hühner werden ja Antibiotika voll gepumpt und es gibt so einen Arzt, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ja, ich habe es mal gehört, der meinte so, wenn ich einen Patient oder eine Patientin habe, dann empfehle ich denen meistens, dass sie eine Woche lang Hühnerfleisch essen sollen, weil Antibiotikum ist da genug drin. So überspitzt formuliert, natürlich soll das jetzt keiner machen, der das gerade hört. Ja.
Ja, klar.
Aber 50% der Pharmaindustrie wird in die Tiere gepumpt. Und das will ich einfach nicht in meinem Körper haben.
Genau, das
also
ist
wenn nicht, Argument. Ja. Also wenn der ethische Aspekt dich nicht zieht, was ja das Hauptargument ist, ja, also die vegane Bewegung versteht sich als eine soziale Gerechtigkeitsbewegung, allein gesundheitlich müsstest du schon sagen, so Finger weg von tierischen Produkten. Ja, weil das einfach nicht mehr konform ist.
Ja, absolut. Das ist auch immer so der nächste Schritt, den ich versuche zu gehen, wenn ich meine Mutter versuche zu erklären, warum ich einfach kein Fleisch mehr essen möchte, sage ich mir, Mama, pass doch mal auf, guck doch mal, was da alles drin ist. Und allein schon, wenn du eine Wurst oder Fleisch für so wenig Geld kaufen kannst, dann kann das schon mal einfach, da kann einfach nur Müll drin sein, jetzt mal salopp gesagt. Und die ganzen Medikamente, Antibiotika, die bekommen die Tiere, das essen wir letztendlich ja auch, weil es ja auf unserem Teller letztendlich landet. Und das kann einfach nicht gesund sein. Und das.
Guck mal, es gibt im Koran diesen Vers zum Beispiel. Ich kann dir mal zwei Verse nennen, die bei mir wo sich meine Überzeugung so festgesetzt hat. Und danach gab es keinen Schritt zurück mehr. Und zwar sagt Gott im Koran, es gibt kein Tier auf der Erde und kein Vogel, der mit den Flügeln fliegt, die nicht Gemeinschaften wären wie ihr. Also Tiere werden als eine Umma bezeichnet. Das ist schon mal krass. Und dann geht's weiter. Nichts haben wir in der Schrift, also im Koran, übergangen. Hierauf werden sie zu ihrem Herrn versammelt. Also Sure 6, Vers 38. Sie werden zu ihrem Herrn versammelt, Linda. Ich denke so, Alter, es könnte Menschen geben, die ich vielleicht verletzt habe, so verbal, aber ich weiß das gar nicht. Und die dürfen am jüngsten Tag ihr Recht von mir einnehmen, weil ich sie verletzt habe. Stell dir vor, ich habe keine Lust, dass da eine Herde von Kühen, Hühnern steht und sagt so, ey, Talha, du wusstest, dass wir in Massentierhaltung gehalten werden und dass es uns schlecht geht und dass du trotzdem konsumiert.
Ja, weil, ja, so eine ganze... Du hast
keine Lust, ja.
Kuh-Gang, die dann Rache ausübt.
Ja, und zu Recht dann.
Ja.
Und das wollen wir einfach nicht. Und dann habe ich gesehen, so Verse, dass durch ein weiterer Vers, wo es heißt, Gott hat ihn, den Satan, verflucht, also Teufel. Und dieser Teufel sprach dann, wahrlich, ich will einen bestimmten Teil deiner Diener nehmen und sie in die Irre führen, sie lüstern machen und sie dazu verleiten, jetzt pass auf, dass sie den Tieren die Ohren aufschlitzen und sie dazu verleiten, die Schöpfung Gottes zu verändern. Und wer sich Satan zum Beschützer nimmt hat und Gott verwirft, ist offenbar verloren. Also die Schöpfung Gottes zu verändern. Guck mal, ein Großteil des Klimawandels hat mit unserer Ernährung zu tun, weil ganz viele Wälder gerodet werden, damit die Tiere Futter bekommen, wie zum Beispiel Soja und so. Ja.
Ja.
Es gibt auch das Vorurteil, Soja würde, weiß nicht, die Männer irgendwie weiblicher machen und wegen der veganen Ernährungsweise würde es die Wälder gerodet werden. Über 90% werden die Wälder wegen Futter für die Tiere gerodet, nicht wegen für die Menschen.
Ja, absolut. Man muss sich ja mal überlegen, wie viele Millionen Tiere wir damit ernähren können, damit wir sie am Ende schlachten und essen können. Und wie viele Millionen von Menschen wir vor Hungerstod retten können, wenn wir ihnen was zu essen geben können. Ich finde das halt so pervers, dass wir halt auch viel mehr auf das Tier, auf Tiere eher versorgen können, damit wir am Ende was konsumieren können und dass wir dann die ganze Fleischindustrie geht. Aber parallel einfach so viele Menschen sterben vor Hunger. Also die und einfach, das sind so unterschiedliche Verhältnisse. Ich finde, das finde ich so pervers. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass Menschen hungern müssen, damit wir Fleisch konsumieren können, und du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, damit Tiere gehalten werden können und Soja gerodet wird, damit wir diese Tiere halten und füttern können am Ende dann an Fleischkonsum.
Ja, ja. Also es wird eigentlich, also ganz konkret gesagt, eine Lebensgrundlage von Millionen von Menschen wird ihnen genommen,
ja,
weil wir Tierfutter brauchen.
Das ist so krank, dass das finde ich.
Das löst so viel Armut aus, ja. Das kannst du gar nicht in Worte fassen. Also einfach zu sagen, dass vegan so ein Hippie-Lifestyle ist, kommt zu kurz. Das ist einfach nicht die Realität. Ich will auch nicht damit sagen, dass vegan irgendwie die Lösung für alles auf der Welt ist. Das stimmt auch nicht, ja.
Ja,
du kannst sehr wohl Fleisch essen und trotzdem gesund sein, wenn du das ausgewogen machst und einmal in ein paar Wochen oder so. Aber darum geht's halt nicht. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen und zu gucken, wie können wir global uns irgendwie aufstellen, dass es angefangen mit der Tierwelt, ja, weil die das größte Leid dadurch haben und durch ihr Leid ganz viel Menschenleid ausgelöst wird und dann halt Umwelt und so weiter und so fort. Also die ganzen Schritte kannst du einfach so beobachten und niemals sollten wir sagen, ja, was mache ich denn schon aus? Ich als eine Person oder eine Familie oder guck mal, Linda, ich bin jetzt mit diesem Vortrag seit 1,5 Jahren unterwegs. Ich weiß nicht, wie viele Unis ich schon besucht habe, Moscheen, Freitagspredigten, Instagram, Livestreams oder Zoom-Vorträge, online, offline. Also das hört nicht auf. Und ganz viele Menschen haben sich dadurch schon Gedanken darüber gemacht. Einfach ein bisschen mehr reflektiert darüber, wie sie konsumieren wollen. Auch meine Schwiegereltern. Dadurch, dass wir so uns sehr viel damit beschäftigen, schwappt das natürlich auch sie über. Ja, sie bemerken schon, das ist schon nicht ohne, was wir machen. Und natürlich automatisch konsumieren sie weniger, weil wir sind 4-Personen-Haushalt. Das fällt schon mal weg, wenn sie dann kocht. Muss sie dafür weniger kochen. Und manchmal denkt sich einfach, Alter, bevor ich jetzt hier 5 Kochtöpfe brauche, dann mache ich einfach direkt vegan, dann, weil der Rest ist ja sowieso mit.
Ja, das stimmt. Also wie du sagst, jeder kann was bewirken und das, was in seinem ermessenen Spielraum zugänglich ist oder möglich ist, ob jetzt finanziell oder was auch immer. Ich glaube, wie du sagst, wenn man erstmal anfängt zu sagen, ich esse dann vielleicht erstmal weniger Fleisch oder ich steige von Fleischkonsum auf vegetarisch um und taste mich dann an vegan dran, das ist dann schon mal
ein Schritt. Ja, auf jeden Fall. Jeder Schritt ist willkommen.
Absolut. Und das kann ich auch beobachten. Man redet, ich merke, man wird am Anfang so ein bisschen belächelt und je öfter du darüber sprichst. Und ich finde, was auch mal ganz wichtig ist, dass man den Menschen einfach nicht versucht zu bekehren oder zu zwingen, weil dann Druck erzeugt, bekanntlicherweise immer Gegendruck. Ja. Und ich glaube, dann immer so still und heimlich kriegt man dann immer so eine Nachricht, hey, kochst doch neulich da mal was Veganes gemacht, kannst du das Rezept schicken oder wie ist denn das, was kannst du empfehlen, dass dann man sieht, okay, cool, anscheinend kann ich doch was bewirken und jeder Teil oder wenn du mal ein bisschen Menschen zum Nachdenken bringt, ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt. Und
was sind die Aspekte denn damit mit diesem Überzeugen? Also missionieren ist ja für uns Menschen muslimischen Glaubens sowieso nicht erlaubt. Also auf religiöser Ebene ist es eh verboten. Auf diese Ebene natürlich auch. Also wenn Fragen da sind, beantworte ich sie gerne. Aber der Rest ist halt die Sache der Menschen, wie sie damit umgehen, mit dem Wissen, was sie dann erhalten. Genau. Also Information kann informieren, aber auch transformieren.
Ja. Absolut, das ist ein gutes Stichwort. Und ich meine, wir sind ja jetzt bald, beginnt ja auch der Ramadan und da ist ja wieder das Thema Fleischkonsum, halales Fleisch, Tierschlachtung ja wieder extrem im Fokus. Ich freue mich schon auf die ganzen Medienberichte, die man dann wieder Schlagzeilen sieht. Muslime schlachten Millionen von Tiere und so weiter. Es sind auch wieder die rassistischen Narrative dann mal mit einhergehen. Aber ich beobachte dabei auch eine andere Bewegung, Stichwort Green Iftar, dass da ja schon auch ein Wandel stattfindet. Wie kann man einen nachhaltigen Ramadan oder Ramadan festgestalten? Wie siehst du das? Oder kannst du da irgendwie ein paar Bewegungen empfehlen? Oder was? Wie kann man Ramadan, Opferfest und Veganismus miteinander vereinen?
Also Green Iftar, wir hatten ja mit meiner Frau zusammen auch die Ehre, eine der Botschafter und Botschafterinnen zu sein. Das ist eine wunderbare Bewegung, die in die Welt gesetzt wurde, auch global, nicht nur in Deutschland, ne? Also global, da Communities hier mitgemacht haben, wo wir einfach versuchen, aufzuzeigen, wie wir im Ramadan nachhaltig uns einfach nicht nur ernähren können, sondern generell unseren Konsumverhalten überdenken können. Also vegan ist ja auch, ich achte zum Beispiel, was ich kaufe an Klamotten, an Kleidung. Ich beschäftige mich seitdem viel, viel mehr mit so nachhaltiger Mode oder weiß ich, so Secondhand-Geschichten. Habe ich vorher einfach nicht gemacht. Gut, ich gehe eigentlich nie shoppen, also seit über 10, 15, ich kaufe nichts an meine, das macht meine Frau für mich, weil ich irgendwie da habe irgendwie eine Hemmung, irgendwie shoppen, Klamotten einkaufen zu gehen, ich kaufe lieber Bücher ein. Aber auf jeden Fall bewegt das halt jemanden dazu, sich dann mehr mit den Sachen zu beschäftigen. Und es gibt diese sogenannten Green Iftar Gigs, so 9 Punkte, wo sie sagen, so zum Beispiel, wenn wir uns treffen sollten, was ja jetzt vielleicht immer mehr möglich wird, dass wenn zum Beispiel nicht genug Geschirr da ist, dass wir einfach Geschirr mitbringen oder einfach mal fleischloser, vegetarischer, veganer kochen, sich mit Mehrweg Geschirr beschäftigen, wenn es eine größere Veranstaltung wird, oder Menschen dazu aufrufen, ihre eigenen Sachen mitzubringen und auf den Wasserverbrauch zu achten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, das auf etwas Nachhaltiges runterzubrechen. Das ist nicht unmöglich. Und Green Iftar hat ja auch, wir haben ja da eine Veranstaltung veranstaltet gehabt, wo wir über Zoom, das war für mich auch das erste Mal, dass ich irgendwie so über Zoom gegessen habe. War am Anfang ungewöhnlich, aber das war voll die coole Atmosphäre, so dass wir alle zusammen waren, weil das ja sonst so schwierig wurde, sich zu treffen und so. Hat das echt Spaß gemacht, zusammenzukommen. Und dann haben wir uns darüber ausgetauscht, wie versuchen wir gemeinsam uns gegenseitig zu motivieren, dass wir nachhaltiger leben. Und so, weiß ich, auch so Kleinigkeiten, wenn du einkaufen gehst, dann nimm eine Tragetasche mit. Nur bei uns zum Beispiel ist die Gefahr, wir haben jetzt 10 Tragetaschen zu Hause. Wir haben jetzt uns auch gesagt, meine Frau, also wir haben uns jetzt nicht geschworen, aber wenn wir einkaufen gehen und keine Tasche haben, Pech gehabt, wir kaufen keine neue, wir tragen das alles so.
Wow, okay. Ja,
weil dieser Wunsch nachhaltig, du kannst dich auch selber auf den Arm nehmen, ne?
Ja.
Ist ja keine Nachhaltigkeit, wenn du bei jedem Einkauf eine Fairtrade-Tasche kaufst. Ist ja auch nicht Sinn der Sache.
Ja, natürlich.
Was haben wir da noch gehabt zum Beispiel? Regionale Zutaten zu verwenden, saisonale Zutaten zu verwenden. Mal, du weißt ja, du bist in Berlin, da hast du bestimmt auch mehrere Möglichkeiten, solche Wochenmärkte, die mehrmals in der Woche stattfinden, zu besuchen. Das ist ja auch nicht viel teurer, manchmal sogar günstiger, aber das sind so frische Produkte. Und dieser Gang zum Wochenmarkt macht auch immer Spaß. Oder wenn jetzt einige zuhören und sagen so, boah, nee, ist mir zu stressig. Ey, selbst in Discountern gibt es Möglichkeiten, unverpackte Lebensmittel zu kaufen, wenn es finanziell möglich ist, auf Bio zu achten und. Also du kannst einfach gucken, kleine Schritte dir aufsuchen, was sich jetzt nicht komplett so dein Leben über rumpelt, sondern einfach beginnst, ganz einfach und startest.
Ja, absolut. Ich bin auch echt wirklich froh, dass ich in Berlin wohne, weil in Berlin ist so die Hauptstadt des Veganismus gefühlt.
Also ja, absolut.
Das war zum Beispiel meine Heimatstadt Bamberg. Mittlerweile ist es auch ein bisschen besser geworden. Aber wenn du da essen gehen wolltest, allein ist das auch so ein sozialer Aspekt. Du kennst es ja wahrscheinlich selber, wenn man dann gerade im Ausland ist, dann hat man manchmal ein Pech und muss dann halt immer auf Salat oder Beilagen umsteigen. Aber in Berlin, das ist natürlich der Luxus hier, egal wo du hingehst. Ich glaube, es gibt nichts, was du nicht auch vegan bestellen kannst, was aber auch richtig gut dann schmeckt, oder einfach vegane Restaurants, die sich nur auf veganes Essen fokussiert haben. Also ich kann dann zum Beispiel mal in meinen Lieblings-Donut-Laden in Berlin, Bami Ball Donuts, die komplett vegan, ich weiß nicht, ob du die kennst, also falls du mal nach Berlin kommst, musst du unbedingt zu Bami Balls gehen, die haben einfach die geilsten Donuts und alles vegan.
Okay, das müssen wir auch schreiben.
Ja, absolut. Also wenn du mal nach Berlin kommst, kann ich dir eine ganze Liste schicken. Ich bin so ein richtiger Food-Nerd, was Essen angeht, aber veganes Essen, da gibt es so viele gute Sachen
hier. Ja, unbedingt.
Das macht es natürlich auch nochmal einfacher, wenn du mit FreundInnen unterwegs bist und essen gehen möchtest, dass du dann nicht mehr die einzige Person am Tisch bist, die dann am Ende nur Nudeln mit Tomatensauce bestellen kann. Oder. Aber mal gucken.
Guck mal, in der Türkei, wir waren, in der Athener Türkei waren und draußen essen waren, gab es Orte, die haben es nicht verstanden. Zum Beispiel steht da, erstens, wenn du sagst, ich esse kein Fleisch, das ist in Thüringen, glaube ich, auch so, dann sagen die, wir haben auch Hähnchen.
ja, genau.
Oder Fisch. Ja.
Ja, Fisch.
Und dann sagt, nee, gar genau. Keine Tiere. Und dann steht da zum Beispiel auf der Menükarte Rindfleisch und darunter, weiß nicht, Beilagen mit Reis, Pommes, Salat oder verschiedenste Beilagen. Und dann sage ich so, guck mal, Bruder, ich hätte gerne nur diese Beilagen. Und dann sagen die so, das geht nicht. Ich sage nochmal, guck mal, ich bezahle das gleiche Geld dafür. Und da gab ein Rest, das war ein. Und da meinte er so am Ende so, bist du aus Deutschland? So von wegen, ihr seid doch alle so kompliziert, ihr, die hier Deutsch-Türken und so. Und kommt ihr hin und könnt nicht mal Essen bestellen. Aber ansonsten woanders, wenn ich da war, ich meine, in der Türkei sind, also Türken sind ja grundsätzlich sehr flexible Menschen. Die machen dir alles, Hauptsache du kaufst bei denen. Ja, das ist überhaupt gar keine Frage. Beispiel, ich liebe ja, wie heißt das nochmal, diese Süßigkeit?
Kebab?
Backt doch nicht, sondern das andere Runde mit Käse.
Aber ist es ein türkisches oder arabisches?
Beides, ich glaube, es ist auch ein arabischen.
Halabi Cibin?
Hm?
Halabi Cibin?
Nee. Künefe.
Achso, Künefe. Aber ist das rund? Bei uns ist es immer so viereckig irgendwie oder so.
Nee, das ist meistens rund.
Ah, okay.
Und dann habe ich in Antalya einen Laden gesehen, die machen das mit Nussvariation. Du kannst zum Beispiel sagen, ich will das nur mit Walnüssen haben. Oder nur mit irgendwas anderem. Dann hast du trotzdem durch dieses Sirup, was sie verwenden, ich glaube im Endeffekt, wenn man das mit Sirup macht, sogar fast zuckerfrei oder Zuckerschocker, je nachdem. Also du hast auf jeden Fall eine vegane Alternative. Also das auch, gibt es auch mal mehr, so bestimmte klassische Gerichte, die ja grundsätzlich nur mit einer bestimmten Form von Rezept funktionieren, kannst du halt entweder mit Ersatzbrücken ersetzen, da ist halt in Türkei nicht so weit, oder halt so mit anderen alternativen Möglichkeiten das so gestalten.
Ja, oder auch Baklava teilweise auch, ist ja teilweise auch vegan sogar, also nicht überall da auch Butter drin.
Ja, guck mal, das Ding ist, bei Butter, die meisten sind, glaube ich, so oder so auf Öl umgestiegen, was einfach günstiger ist.
Das stimmt. Das ist ein guter Einwand.
Ja, aber natürlich, wenn du einen Baklava-Verkäufer fragst, der selber macht, es wäre eine Beleidigung, ihn zu fragen, ob er das mit Öl macht und nicht Butter. Ich muss ihn nur überzeugen. Guck mal, Linda, ich habe es doch bei Edward in dem Gespräch gesagt, es gibt eine Butter. Guck mal, bei Butter bin ich echt schwach. Hast du gehört?
Ja, aber du kannst ja nochmal, wie heißt die?
VioLife, leider kriege ich dafür keine Prozente oder Provision oder so.
Ja, Werbung machen.
VioLife ist so eine schwarze Verpackung. Das ist eine zuckerfreie, vegane Butter und die schmeckt einfach, das merkst du, wenn du Reis kochst. Türkischen Reis ist ja mit viel Butter. Mhm. Merkt keiner den Unterschied.
VioLife, ich glaube, ich kenne
die. Kann ich dir schwören. Ja.
Ich glaube, ich kenne die Butter. Ja, die können wir euch gerne
und dann haben wir diese. Ja, wir haben nochmal neue. Simpli hat ja auch so eine Käsesorte gehabt am Anfang. Die hat uns gar nicht geschmeckt. Und vor allem meine Frau liebt Käse halt. Feta-Käse, Gouda-Käse. Und dann habe ich diese neue. Ich glaube, die hat so eine neue Mischung oder so. Gouda-Style. Und das schmeckt auch identisch. Mit dieser Butter und diesem Käse. Alter, beste Leben, hast du wieder ein Käse-Sandwich mit?
Oh mein Gott, ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich krieg Hunger. Das ist gleich erstmal Essen, ein Kühlschrank. Aber es gibt auch, wenn deine Frau...
Das kriegst du auch gleich. Ich mache ein Foto und schick dir das, ja.
Genau, wir verlinken euch dann auch alles in den Shownotes. Dann könnt ihr den ganzen Tipps von Talha und was er gerne an Butter isst, auch nochmal nachlesen.
Und, du hast vielleicht bei Eva auch gehört, ich habe ja so neue vegane Köftes, also so eine Art entdeckt, wie ich vegane Köftes mache. Das Rezept muss ich auch mal aufschreiben. Das ist so ein bisschen abgeguckt von ganz vielen Seiten, aber ich habe immer mehr reingemacht. Also ich verwende auf jeden Fall die Gewürze von Serai, also von Urin trifft vegan. Also wer sie nicht kennt, sollte sie jetzt doch folgen. Ja,
das ist auf jeden Fall.
Und ihr beiden Kochbücher kaufen. Weißt du, also mit Serai haben wir so besprochen, wir werden bald gemeinsam mal auftreten, weil ich bin so die Theorie und sie ist die Praxis. Mhm. Wer nach meinem Vortrag denkt so, ja Bruder, du hast schon recht, aber schmeckt halt lecker, kommt die mit ihren Büchern. Und das ist unsere Küche von muslimisch gelesenen Küchen, ist ja alles dort drinne.
Absolut.
Und wer zum Beispiel so Bock hat auf Süßigkeiten oder so Nachtisch und Teigwaren, muss Dilek folgen von Bewusst Leben. Sie ist ja vegan und zuckerfrei und hat ja unendlich geniale Gerichte, die du einfach nachkochen kannst.
Was ist dein Lieblingsgericht? Worauf schwörst du?
Ich esse gerne und ich esse ja nicht viel. Gerne. Aber, also was ich liebe, ist so Gemüsepfanne, weil du einfach alles einballern kannst und so, keine Ahnung, gefühlte 10, 15 Nährstoffe auf einmal abdecken kannst. Also gerade auch für Kinder ist das cool. Aber ansonsten liebe ich auch, wenn ich aus Tofu zum Beispiel diese Köftes mache, diese Frikadellen, oder ich habe aus Räuchertofu mal Döner gemacht. Also ganz ehrlich, ich mag auch diese ganzen Fertigdinger. Ich liebe Burger mit Pommes, also ich mag das alles. Ja. Auch wenn ich versuche, das zu minimieren oder minimal zu konsumieren, ich feiere das alles. Aber ich liebe einfach auch klassische türkische Küche, wo ich Reis mit Bohnen esse. Mhm. Weißt du, was lustig ist für die deutsche vegane Szene? Wenn diese ganzen Leute, die halt so deutsch-deutsch sind, ja, und über vegane Ernährung sprechen, dann empfehlen sie ihrem Publikum, was ja größtenteils halt nicht divers ist, sondern meistens weiß, dass sie bei der Umstellung langsam beginnen sollen, weil diese ganzen Hülsenfrüchte und Nüsse oder Bohnen, Erbsengerichte halt für Blähungen sorgen können. Das Problem haben wir nicht. Wir sind damit aufgewachsen, ja. Unser Körper, unser Magen ist das gewohnt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Linda, das hast du vielleicht auch gemerkt, du und ich, wir können in ein veganen vietnamesisches Restaurant eingehen und was finden, aber unsere Elterngeneration, aber auch unsere Generation würde da einfach hungernd wieder rauskommen, weil diese ganze Bowls-Mode und Trend, das ist einfach nicht für uns so. Das ist für unsere Leute, die brauchen so, die müssen das erkennen können, was auf ihrem Teller ist. Das darf nicht, da dürfen keine 15 Komponenten sein, sondern so 2, 3 so erkennbare Komponenten, die sie dann auch, wo sich trauen würden, das zu essen.
Knoblauch, Zwiebeln und nochmal Knoblauch.
Ja, genau.
Zitrone ist auch wichtig. Aber
nee. Und damit das halt nicht so ein hippie-trendiges Dings wirkt, empfehle ich halt immer wieder Sarai und Dilek von Bewusst Leben und Orientiert Vegan, denen zu folgen, dann wirst du unsere Küche nicht vermissen.
Absolut, und es gibt wirklich, ich habe auch mal hier in Berlin am Boxhagener Platz, gibt es so einen Stand, der wird von 2 türkischstämmigen Frauen betrieben, die immer richtig geiles Lahmacun machen, und die haben auch ein veganes Lahmacun, und ich freue mich jedes Mal, weil ich liebe Lahmacun. Aber wenn ich kein Fleisch mehr esse, denke ich mir immer, oh Mann, ich hätte so Lust. Und dann habe ich das entdeckt. Ich war so glücklich, einfach wieder so veganes Lahmacun zu essen mit Sojahacken. Das hat genauso geschmeckt. Ich hätte da niemals Unterschied draus geschmeckt, weil da ist ja eh noch mal Soße und Salat drauf.
Ja, da ist so viel Gewürz drin. Du brauchst ja nicht mal Sojahack. Also allein das Gemüse, was da drauf kommt, sieht ja genauso aus.
Genau. Und
zum Beispiel, ich bin ja hier, unsere Gemeinde, wo wir sind als Familie, ist ja eine westafrikanische, die meisten Geschwister sind aus Ghana. Und da gibt es ja mal so ganz viele berühmte Gerichte mit einem bestimmten Reis, Jollof und bestimmten Fleischgerichten. Und immer wenn ich da bin, ist das überhaupt kein Thema, wird das einfach der Gemüseteil zur Seite getan und dann habe ich mein veganes Essen. Weil bei uns nach dem Freitagsgebet, also so obligatorisch das Gebet ist, so obligatorisch ist auch das Essen danach, weißt du?
Ja, ich liebe afrikanische Küche.
Das ist für die meisten Menschen
auch echt viel.
Ist das einfach nachvollziehbar?
Ja, das ist echt immer. Ich glaube, es ist, aber würdest du sagen, wenn du jetzt mal auf die ganzen so dich umschaust in Communities oder auch vielleicht in der Türkei oder umliegende Nachbarländer, dass da langsam ein Wandel stattfindet oder ja, ist
absolut.
Ich glaube nämlich auch, dass
das tut. Die deutschen Supermärkte, die haben ja mit so einem Regal für Pflanzenmilch angefangen. Das gibt es in der Türkei inzwischen auch. Mhm. Es gibt so eine ganz berühmte Supermarktkette, die gibt überall und die bieten Pflanzenmilch an. Das ist der absolute Hammer. Mhm. Ja, von Alpro, die Milchvarianten.
Ja, ja, die sicher.
Mandeln, Haferl, Soja. Und das ist eine krasse Veränderung. Und es gibt sogar in der Türkei in Istanbul, gibt es sogar die erste vegane Metzgerei. Ihr habt richtig gehört. Vegane Metzgerei in Istanbul.
Oh, krass.
So dieses Sucuk, Pastırma und Sauce, Wurst, alles vegan.
Ja, ich glaube, in diesen Großstädten, Metropolen, ist es mittlerweile schon angekommen und auch wahrscheinlich noch mal einfacher, dann auch was Veganes zu finden oder vegan einkaufen zu gehen. Und ich glaube, wenn dann erstmal eine anfängt, dann schafft das ja auch peu à peu dann auf andere Orte. Und ich bin ja, willst du dieses Jahr auch wieder bei Green Lifter mitmachen oder gibt es ja auch dieses Jahr was in Planung ist eigentlich?
Ja, da gibt es was in Planung. Also, wenn sich das ergibt, sind wir auf jeden Fall dabei, inshallah.
Also, ich habe gerade gesagt.
Sorry,
jetzt habe ich dich unterbrochen.
Ich bin nur gerade auf dem aktuellen Stand. Ich weiß gar nicht, was die Planung ist. Deswegen, aber wenn, dann sind wir auf jeden Fall dabei, inshallah.
Sehr cool, wäre ich das auf jeden Fall.
Warst du letztes Jahr dabei?
Nee, ich weiß gar nicht, was letztes Jahr. Ich hatte letztes Jahr so viel zu tun. Ich habe das ja immer wieder auf Instagram mitbekommen. Also es ist echt eine coole Aktion. Dann ist mir das eingefallen, wow, das müsste jetzt bald wieder stattfinden. Und ich hoffe natürlich, dass es jedes Jahr stattfindet, weil dann dadurch sich ja nochmal neue Bewegungen auch entwickeln und man auch einfach mal sehen kann, dass es das ja auch funktionieren kann. Vielleicht die einen oder anderen nochmal ihren Konsum überdenken und sagen, hey, vielleicht mache ich da dieses Jahr mal mit, einfach mal um zu testen, als Einstieg. Ich glaube, das ist auch nochmal einfacher, wenn man das vielleicht zusammen in einer Gemeinde, in einer Gruppe startet, weil man vielleicht auch viel motivierter ist. Als vielleicht, wenn man sagt, ich mache das jetzt ganz alleine und man hat da vielleicht ein bisschen mehr Augen gucken und man hat da vielleicht eher den Willen, auch durchzuhalten. Okay, man kann sich auch austauschen und Tipps gegenseitig geben.
Ja, das motiviert auch viel. Ich meine, die meisten Menschen, die mit mir unterwegs essen gehen, bestellen einfach auch mal vegan. Ja. Und sie denken sich so, ich habe ja nichts zu verlieren.
Genau.
Dann machen sie es und entdecken sie so, ups, zum Beispiel, wenn du asiatisch essen gehst, jetzt hier, bei uns gibt es hier einige Thai-Möglichkeiten. Also asiatische Küche ist auch vegan. Die meisten Sachen sind da ja eh grundsätzlich vegan und dann kannst du es ja toppen mit Fleisch. Ja, und dann kannst du vielleicht mal Hühnerfleisch mit Tofu toppen. Da hast du auch... Das ist auch ein geniales Gericht. Tofu schmeckt ja nach nichts, es sei denn, aus genial in deinem Gericht integriert mit Gewürzen und so weiter und so fort, dann merkst du das nicht mal.
Ja, ja, genau. Also es gibt wirklich unzählig.
Meine Frau macht zum Beispiel Chicken Masala mit Kichererbsen.
Oh, geil, Chicken Masala ist auch. Ja, indische Küche.
Super. Indische Küche ist eh das Beste, was es gibt, ja.
Das ist wirklich die indische Küche Afghan. Ich esse auch sehr, sehr gerne westafrikanisch und auch ghanesisch. Da gibt es auch wirklich auch so gute Gerichte mit Kochbananen oder Erdnusssoße. Denke ich immer gerne. Okay, ich glaube, wir müssen auch über Essen zu reden. Ich merke, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Instant Hunger. Aber ich denke mir mittlerweile, wir Menschen brauchen einfach auch kein Fleisch, um zu überleben. Wir müssen nicht Fleisch essen, damit wir nicht hungern. Zum Beispiel, zumindest nicht wir in Deutschland. Ich finde, das ist was ganz anderes, wenn du vielleicht irgendwo in Regionen bist, wo natürlich auch keine Massentierhaltung stattfindet, wo man vielleicht einmal die Woche Fleisch konsumiert, weil vielleicht auch Fleisch dort sehr teuer ist oder man da eben eine Kuh hat, die einfach ihr Leben lang gehalten wurde. Es sind ganz andere Bedingungen als bei uns natürlich. Und
ja, die Menschen was das Fleisch angeht, genau, ist auch ganz klar.
Und die Menschen vielleicht auch das Fleisch essen müssen, weil sie sonst halt keine anderen Möglichkeiten haben, sich zu ernähren. Und ja, ich denke mir, ich brauche aber kein Fleisch, natürlich. Ich kann alles andere auch essen, ich bin trotzdem gesund und ich werde nicht vor Hunger sterben. Und das ist auch immer so ein Argument, was ich immer gerne bringe. Wir sind nicht verpflichtet, Fleisch zu essen, um zu überleben. Schau dir die Tierwelt an, die essen Fleisch, weil sie überleben müssen zum Teil, weil sie, das ist halt wieder ihre Hauptnahrungsquelle. Und das ist bei uns immer ganz anders. Und das ist manchmal so ein Punkt, wo manche sagen, also das stimmt in der Hinsicht, hast du vielleicht recht. Und das ist einfach.
Genau, und vielleicht, was Nährstoffe angeht, damit das nicht missverstanden wird, es gibt halt so kritische Nährstoffe, dazu gehört zum Beispiel Vitamin B12. Ja. Aber zu glauben, dass Vitamin B12 von Fleisch kommt, ist ja auch verkehrt.
Absolut.
Das Tierfutter wird ja mit Vitamin B12 supplementiert. Ja. Das wird ja angereichert.
Ja.
Und ich mache einfach den Umweg nicht mehr. Dann nehme ich direkt die Vitamine. Die kannst du ja in Kapseln nehmen. Für deinen Körper ist das völlig egal, ob du deine Vitamine von deiner Ernährung bekommst oder von Kapseln. Hauptsache, du hast die richtigen.
Genau, genau.
Klar macht Essen halt mehr Spaß. Genauso wie Omega-3. Das kommt ja nicht von den Fischen, sondern von den Algen, die Fische auch, von denen sie ernähren. Omega-3, sowas.
Ja. Ja, genau.
Also deswegen einfach, es gibt genug Supplements und da auch ganz vorsichtig sein, weil es gibt ganz viele, es gibt so Supplement-Mafias sozusagen, die bieten einfach etwas an, da ist eigentlich kaum was drin oder falsch dosiert. Da kann ich auch gerne Marken empfehlen, denen ich vertraue und die auch gut erforscht sind, auch unabhängig erforscht wurden.
Ja, gerne, ich habe auch so
das ist alles möglich.
Supplements, ich nutze, aber das können wir auch gerne, kannst du mir gerne schicken in den Shownotes, euch alles verlinken, Talhas Buchtipps, ja. Doku-Tipps, und Supplements und sein Lieblingsgericht mit Rezept.
Genau. Vielleicht als letztes, wenn sich jetzt jemand fragt, okay, wie fange ich an? Unser letzter Schritt, bevor wir vegan wurden, war auch die Bio-Halal-Haltung. Ja, zu gucken, okay, wenn jemand noch unbedingt noch Fleisch konsumieren möchte, dann fällt schnell auf, das ist viel zu teuer. Natürlich ist es auch so teuer, weil das hat ja auch seinen Wert. Und dann kann der nächste Schritt sein, vegetarisch sich auszutesten und dann irgendwann diesen Schritt mal zu wagen. Zu gucken, oh, das ist ja auch nicht so schlimm. Auch die Milchprodukte müssen wir nicht vermissen, weil da auch einfach super Möglichkeiten gibt, sich da Ersatzprodukte zu holen. Und das macht Spaß, wirklich. Seit 2 Jahren, ich habe mich noch nie so viel mit Ernährung beschäftigt, mit Nährstoffen. Ich wusste früher nie, was ich, wenn ich morgens das gegessen habe, dass ich am Abend dann oder am Mittag dann das dazu essen sollte und dann das, weil das irgendwie besser kombiniert ist. Und ich habe noch nie so viel gekocht wie in den letzten 2 Jahren.
Ja, das höre ich ja auch von vielen, die mit veganer Ernährung anfangen oder sich dann komplett vegan ernähren, dass sie sagen, hey, meine Küche ist so vielfältig geworden, ich mache so tolle Sachen, so abwechslungsreich. Und es ist ja eben nicht nur Salat und Hummus, was man ja immer wieder so denkt, aber es macht richtig, richtig viel Spaß. Oder Leute, ihr geht einfach mit mir oder Talha essen und dann werdet ihr nie wieder was anderes essen wollen.
Genau, so ist es.
Ach schön, Talha. Ich glaube, wir könnten ewig noch über Essen reden, aber dann, glaube ich, muss ich einfach hier unterbrechen und direkt essen gehen. Aber
ja, mach das mal.
War auf jeden Fall ein sehr...
Ich kann nur einen Literaturtipp mitgeben, falls jemand gerne liest und was ganz Einfaches haben möchte dazu. Von Hilal Selsgin, Wieso, Weshalb, Vegan. Das hat sie in ganz einfacher Sprache geschrieben. Es ist ein wundervolles Buch, das geht auch schnell zu lesen. Mit diesem Taschenbuch hast du halt nicht alles verstanden, was du wissen solltest darüber.
Voll guter Tipp, ja, das... So.
Das können wir auch verlinken.
Auf jeden Fall. Also ich werd dir nochmal schreiben, dann musst du mir alles nochmal schicken und dann verlinke ich euch das in den Shownotes. Klar. Und ich glaube, wir werden auch nochmal zum Thema Veganismus und Islam oder alles, was mit Veganismus anhergeht, du schon ein paar Themen angesprochen hast, dann könnten wir die eine oder andere Folge auch nochmal gerne aufnehmen. Aber erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist der erste Podcast heute gewesen für mich, alleine ohne Sarah. Sarah, falls du das hörst, ich vermisse dich schon ein bisschen, also komm schnell wieder zurück. Aber es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht mit dir, Talha. Deswegen war es dann gar nicht so schlimm alleine.
Für mich auch.
Ja. Vielen Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Viel Spaß beim Kochen.
Ich dir auch vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Und, liebe Leute.
Das ist gleich dran.
Und, liebe Leute. Erstmal entschuldigt, wenn es mit der Technik nicht so gut geklappt hat heute. Wir haben wieder nicht den Luxus, in einem Ort zu sein, sondern nehmen über Discord. Kann ich euch auch noch als Tipp geben. Das ist so ein Zockerportal. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Darüber kann man auch ganz gut aufnehmen. Und folgt auf jeden Fall Talha Taschkentzwei auf Instagram, wenn ihr mehr über Veganismus und Tierethik im Islam und noch viel, viel mehr erfahren möchtet. Das macht echt super spannende Themen. Und du hast jetzt Dienstag auch immer ein Seminar, was du, glaube ich, gibst, oder? Ich irgendwie bekommen.
Ja, aktuell gibt es eine Grundlagen des Islam-Reihe. Die geht 8 Termine lang und dann mache ich einen Überblick. Und danach werde ich eine 2. Reihe starten mit anderen Themen. Und weil so die Nachfrage zu dieser 1. Reihe so hoch war, ich habe einen Zoom-Account gekauft mit 100 Leuten und das ist voll.
Ah, okay.
Deswegen werde ich das wahrscheinlich wiederholen werden. Aber für die 2. Reihe können sich gerne noch Leute anmelden. Das beginnt erst, wenn diese Reihe zu Ende ist und die ist in 3 Wochen dann zu Ende, ungefähr. Und dann beginne ich mit einer nächsten Reihe mit sehr spannenden Themen, die nicht nur Grundlagen des Islam betreffen, sondern Islam und Po heißt die Reihe, mit bestimmten Themen, die sehr aktuell sind. Ich glaube, das wird auch sehr viele Menschen interessieren.
Wow, ich werde auf jeden Fall versuchen, beim einen oder anderen dabei zu sein. Ich denke, auf jeden Fall super spannend, super wichtige Themen. Also Leute, wenn ihr mehr erfahren wollt, folgt auf jeden Fall Talha, dann nochmal verlinken. Und Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start in den Tag. Und wenn ihr Feedback und Fragen habt zur Folge, schickt jederzeit gerne eine DM oder schickt eine E-Mail oder lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns. Salam, Talha, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Bis dann.